Schön, euch zu sehen. Ich bin vor kurzem mit ein paar Arbeitskollegen zusammengesessen und Kolleginnen und wir haben geredet. Wir sind auf das ganze Thema von Beziehungen gekommen, wir sind auf das Thema von Verheiratetsein gekommen. Und das hat so die Runde gemacht, jeder hat so ein paar Sachen erzählt und dann auf einmal hat ein älterer Kollege von mir Folgendes gesagt. Er hat gesagt, also bei Ihnen ist es so, Sie nehmen sich immer zum Anfang vom Urlaub so richtig Zeit und dann ist es kurz bisschen mühsam und dann arbeiten sie sich aber wieder so richtig zusammen, setzen sich miteinander auseinander, dann haben sie immer einen super Urlaub und er kann nur sagen, je länger er verheiratet ist, desto besser wird es einfach und es ist richtig schön verheiratet zu sein. Dann haben wir alle so in die Runde geschaut und so, und es ist doch was Schönes, oder? Es ist doch irgendwas, was wir instinktiv spannend finden, cool finden und voll schön finden, wenn wir Treue in Aktion sehen, wenn wir sehen, dass Menschen treu sind, wenn das was ist, was wir praktisch sehen vor uns. Und wir wollen uns heute Folgendes anschauen. Der Titel von der Predigt ist Tätige Treue. Ich bin zwar noch nicht so lang verheiratet wie mein Kollege, aber ich kann das auch sagen. Tätige Treue, dem auf den Grund zu gehen, ist was Wunderschönes. Wir schauen uns das aber nicht in zwischenmenschlichen Beziehungen an heute, sondern vor allem auch, was es bedeutet für unser Leben als Christen im Glauben. Wie können wir tätige Treue praktisch leben und was hat es damit auf sich? Wir starten dafür heute rein in den Bibeltext von Matthäus 25, ist ein Gleichnis. Und dazu kurzer Überblick, was da davor passiert. Ich habe euch eine Folie mitgebracht, da ist kurz drauf, was so davor passiert. Direkt davor, also fängt Jesus an, über das Reich Gottes zu predigen, was eins von seinen Lieblingsthemen ist. Und vor unserer Stelle geht es um das Gleichnis von den Brautjungfern und die Öllampen. Da geht es darum, um Bereitschaft. Sind wir bereit für den Moment, wo plötzlich der Bräutigam kommt? Dann das zweite Gleichnis, das Gleichnis von den anvertrauten Talenten, um das soll es heute gehen, das schauen wir uns dann genauer an und direkt danach kommt, wonach der Weltrichter urteilt. Man kann auch sagen, das Gleichnis vom Hirten, von den Schafen und Ziegen, wo er aufteilt, links und rechts, Schafe und die Ziegen und dann eben darüber urteilt eigentlich, was ein Leben am Ende des Tages ausmachen soll. Fragen unten, bereit für Jesus, das steckt so in all den Gleichnissen drinnen. Und die zweite Sache, wer oder was wird als treu befunden? Die Fragen stehen im Hintergrund drinnen. Also was bedeutet es, bereit für Jesus zu leben? Und auch das, wie kann ich leben, dass am Ende von meinem Leben Gott sagt, du bist ein treuer Diener gewesen, komm in die Freude deines Herrn. Du bist ein treuer Diener gewesen, komm in die Freude deines Herrn. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Ich lese uns den ganzen Text einmal vor und dann werden wir ein paar Beobachtungen zum Text uns anschauen. Ich lese vor aus Matthäus 25, 14 bis 30. Es ist wie bei einem Mann, der vorhatte, in ein anderes Land zu reisen. Er rief seine Diener zu sich und vertraute ihnen sein Vermögen an. Einem gab er 5 Talente, einem anderen 2 und wieder einem anderen eines, jedem seinen Fähigkeiten entsprechend. Dann reiste er ab. Der Diener, der 5 Talente bekommen hatte, begann sofort mit dem Geld zu arbeiten und gewann 5 weitere dazu. Ebenso gewann der 2 Talente bekommen hatte, 2 weitere dazu. Der aber, der nur 1 Talent bekommen hatte, grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kehrte der Herr zurück und forderte seine Diener auf, mit ihm abzurechnen. Zuerst kam der 5 Talente erhalten hatte. Er brachte die anderen 5 Talente mit und sagte, Herr, 5 Talente hast du mir gegeben, diese fünf hier habe ich dazu gewonnen. Sehr gut, erwiderte der Herr, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Dann kam der 2 Talente erhalten hatte. Herr, sagte er, 2 Talente hast du mir gegeben, hier sind die 2, die ich dazu bekommen habe. Sehr gut, erwiderte der Herr, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Zuletzt kam auch der 1 Talent bekommen hatte. Herr, sagte er, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und du sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Deshalb hat dich Angst und vergrub dein Talent in der Erde. Hier hast du zurück, was dir gehört. Da gab ihm sein Herr zur Antwort: Du böser und fauler Mensch, du hast also gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Da hättest du mein Geld doch wenigstens zur Bank bringen können. Dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückbekommen. Nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Denn jedem, der hat, wird gegeben und er wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Und diesen unnützen Diener werft in die Finsternis hinaus, dorthin, wo es nichts gibt, als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Wie geht man jetzt an so ein Gleichnis heran? Wie kann man das sich genauer anschauen? Ich habe heute einen Weg gewählt, wo wir uns 3 so Elemente anschauen, was vor allem auch mit 3 Personengruppen zu tun hat, und die uns genauer beleuchten und dann versuchen, Schlüsse daraus zu ziehen. Wichtig zum Sagen ist auch, bei einem Gleichnis ist auch der Zugang nicht der, dass man sagt, jedes Detail muss ich hundertprozentig verstehen und auf jeden Fall alles genau ausdeuten können, was das heißt, sondern es geht darum, die Hauptbotschaft zu verstehen. Und ich fange direkt einmal an mit einer wichtigen Sache. Es heißt eben, es ist wie bei einem Mann, es ist, da ist die Rede vom Reich Gottes und dann ist eine Rede von einem Mann. Und ich will mit dem ersten Punkt reinstarten und den habe ich so benannt, und zwar beschenkt und beauftragt vom großzügigen Geber. Also beschenkt und beauftragt vom großzügigen Geber, der unendliche Ressourcen hat und der unglaublich großzügig ist. Es ist da die Rede von einem Mann, der verreist ist und der wiederkommen wird. Jesus sagt es im Kontext von dem, wo er ankündigt, dass er sterben wird, wo er ankündigt, dass er auferstehen wird, dass er die Leute, dass er seine Jünger verlassen muss. Und es ist recht offensichtlich, es liegt auf der Hand, dass dieses Bild für Jesus selber ist. Dass er der Mann ist, der verreist, dass er, nachdem er auferstanden ist, nachdem er in den Himmel auffahrt, verreist und uns, die wir noch da sind, verspricht, dass er wiederkommen wird und gleichzeitig aber auch sein Vermögen uns anvertraut, uns Dinge anvertraut. Jetzt ist ganz wichtig zu verstehen, was er uns da genau anvertraut. Ich glaube, das ist einfach sowas, wenn man es zum ersten Mal hört, Gleichnis von den Talenten, jeder bekommt Talente, an was denken wir sofort? Oder wir denken an Fähigkeiten, irgendwie, wer der super begabt ist und irgendwas macht. Das entspricht aber nicht ganz dem historischen Kontext zumindest. Zwar ist es so, dass ein Talent nichts anderes ist als ein Gewichtsmaß, das man verwendet hat für wertvolle Metalle, vor allem für Gold oder für Silber. Was heißt das also? Das heißt, dass wenn da die Rede von einem Talent ist, dass man es eher so übersetzen könnte als ein Sack voller Geld, könnte man eigentlich eher sagen. Und dass man ungefähr in Relation das setzen kann, ein Talent entspricht in etwa einer Füllmenge von 6.000 Denari. Und jetzt kommt, dass man sich das vorstellen kann, das heißt ein Talent, 6.000 Denari, ist circa der 20-Jahres-Lohn für einen durchschnittlichen Arbeiter. Also ein Talent ist circa der Lohn, den man in 20 Jahre verdient. So ein bisschen viel, oder? Das verändert den grundsätzlichen Zugang einmal, wenn man sagt, ja, einer kriegt ein Talent, einer 2, einer 5. Das sind ziemlich massive Beträge. Und das führt mich auch zu dem ersten Schluss, dass ich sage, da ist jemand, der unglaublich großzügig ist. Da ist jemand, der unglaublich krass beschenkt und mit dem Ganzen auch beauftragt. In 2. Korinther 9, Vers 8 lesen wir: Gott aber ist mächtig, euch jede Gabe im Überfluss zu spenden, sodass ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Also in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid. Das ist das Wesen Gottes, der uns beschenken will, der uns Dinge anvertraut, die voll über das hinausgehen, was wir uns vielleicht manchmal vorstellen können. Der beschenkt und segnet, wie wir vorher auch gesungen haben, wer kann so segnen, wer kann so erfreuen. Auf eine Art und Weise segnet und erfreut, wie es nicht sonst kann. Das ist unser Gott, das ist der Gott, der sich uns zeigt in Jesus. Der uns beschenkt, krass, über großzügig, mehr als wir überhaupt uns vorstellen können. Und ich werde jetzt einfach kurz so ein paar Feststellungen machen zu diesem guten Geber. Das erste ist also, er ist der Geber wirklich guter Gaben, er ist der Geber aller guten Gaben. Er schenkt verschwenderisch und er teilt zu. und er lässt uns teilhaben. Das ist ihm Gottes Wesen selber, dreieinige Gott, der uns teilhaben lässt an seiner Fülle, der aus seiner Fülle gibt und uns damit reinnimmt. Diese Geschenke, die er uns gibt, das sind natürliche Gaben, sind aber auch übernatürliche Gaben. Ich zähle euch nur ein paar natürliche Gaben auf, dass wir so sehen, wie krass wir eigentlich beschenkt sind. Wir sind beschenkt mit Familien, wir sind beschenkt mit Beziehungen, mit Beruf, mit Ausbildung, mit unserem Charakter, mit unserer Persönlichkeit, mit unserem Alter, mit unseren Skills, mit unserer Erfahrung, mit unserem Intellekt, mit unserer Gesundheit, mit unserer Energie, mit dem materiellen Besitz, mit Zeit und mit unserem Wille. Wir sind wirklich beschenkt. Wir sind so krass beschenkt mit Dingen, das muss uns manchmal ein bisschen reinsickern, wie krass Gott uns ganz praktisch eigentlich versorgt und jeden Atemzug das Leben schenkt. Dass wir nicht tot umfallen, Geschenk von ihm in dem Moment jetzt gerade. Du müsstest auch nicht da sitzen jetzt gerade. Und über das hinaus schenkt er uns geistliche Gaben. In erster Linie schenkt er uns sich selber, er schenkt uns Gnade, er schenkt uns Liebe, er schenkt uns Freude, er schenkt uns den Weg zum Vater, er schenkt uns Kraft, er schenkt uns auch als Gemeinde die Geistesgaben, die wir verwenden dürfen zur Erbauung und zur Ermutigung von der Gemeinde. All diese Dinge, Gott lässt uns einfach so krass teilhaben an seiner Güte, an seiner Schönheit und an seiner Arbeit auch, an dem, was er macht. Er nimmt uns mit rein, beschenkt uns, vertraut uns an. Das finde ich so gewaltig und so ein cooles Wesen an Gott, an so einen coolen Wesenszug. Das Zweite, er kennt seine Diener und er verteilt Gaben den Fähigkeiten entsprechend. Er kennt seine Diener und er verteilt den Fähigkeiten entsprechend. In Römer 12, 4 und 6 lesen wir. Es ist wie bei unserem Körper. Er besteht aus vielen Körperteilen, die einen einzigen Leib bilden und von denen doch jeder seine besondere Aufgabe hat. Wir haben aber verschiedene Gaben entsprechend der uns gegebenen Gnade. Also er kennt seine Diener, er gibt Fähigkeiten entsprechend dem, was wir tragen können, dem, was wir an Fähigkeiten haben. Dann, das nächste, er fordert auch am Ende Rechenschaft, persönliche Rechenschaft über das, was er uns anvertraut hat. Das ist auch dieser großzügige Geber. Er fordert auch Rechenschaft am Ende und fragt uns eigentlich, das hoffe ich auch, dass die Predigt heute wirkt, was machen wir eigentlich mit den uns gegebenen Ressourcen? Was machen wir mit der uns gegebenen Zeit? Was machen wir mit den uns gegebenen Talenten, mit den uns gegebenen Schätzen und materiellen Dingen? Spurgeon hat einmal gesagt, denke daran, mein Zuhörer und meine Zuhörerin, dass du am Tag des Gerichts persönlich zur Rechenschaft gezogen wirst. Gott wird dich nicht fragen, was deine Kirche getan hat. Er wird dich fragen, was du selbst getan hast. Also er wird dich fragen, was du selbst getan hast. Es ist egal, was links und rechts von dir passiert, sondern es geht um diese eine Sache, was du mit dem gemacht hast, was er dir gegeben hat. Schauen wir uns danach noch kurz genauer an. Und die letzte Feststellung über ihn, er ist der Geber guter Gaben, er kennt seine Diener und er fordert am Ende Rechenschaft. Das vierte, er veranstaltet ein Freudenfest. Es kommt ein Freudenfest auf uns zu und eine ewige Freude, an der er uns auch teilhaben lässt. Das ist das, wie wir beschenkt und beauftragt sind von einem großzügigen Geber. Das ist gewaltig und sollte uns, glaube ich, immer wieder neu so vor Augen sein, wie schwer diese Gnade ist, die uns Gott zuteilhaben lässt. Wie schwer diese Geschenke und diese Gaben sind, das Leben selber ist, das wir von seiner Hand kriegen. Es ist noch viel mehr als diese 20 Jahre Lohn, wie in diesem Gleichnis. Es soll uns nur zeigen, dass es wirklich Gewicht hat. Wenn wir dann weiterschauen, also das ist eben der erste Teil, beschenkt und beauftragt vom großzügigen Geber. Wenn wir dann weiterschauen, dann ist ja die Rede davon, dass da diese drei Diener verschiedene Beträge gekriegt haben. Sie haben alle verschiedene Beträge gekriegt und wir wollen uns jetzt anschauen, die erste Gruppe, wie die damit umgegangen ist. Zweiter Punkt ist, von Treue im Kleinen und ewiger Freude. Also von Treue im Kleinen und ewiger Freude. Wie gehen Leute mit dem, was sie jetzt gekriegt haben, wie diese 20 Jahre Lohn, mit diese 40 Jahre Lohn, mit diese 100 Jahre Lohn, wie gehen sie mit dem um? Was machen sie damit, mit dem, was ihnen anvertraut worden ist? Ein Schlüsselvers, den wir in dem ganzen Text sehen und eine Sache, die sich auch wiederholt, ist folgendes. Nachdem der Herr wiederkommt und nachdem die Diener ihm sagen, dass sie das, was sie gekriegt haben, investiert haben, was damit gemacht haben und das verdoppelt haben, sagt ihnen der Herr jeweils Folgendes. Und zwar sagt ihnen, du bist ein tüchtiger und treuer Diener, du hast mit dem wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Und daher leite ich auch das ab, treu im Kleinen zu sein. Das heißt also, Treue in dem Fall ist nicht so sehr einfach nur das Bewahren von dem, was man kriegt hat, sondern Treue ist die Multiplikation. Treue ist die Verwendung von dem, was man kriegt hat. Das einzusetzen, was man gekriegt hat, was man bekommen hat. Jetzt ist die Frage, bei diesen Beträgen, wir haben da jetzt ein Talent, zwei Talente, fünf Talente, was ist eigentlich mehr? Ist fünf mehr, ist eins mehr? Schaut mich an und denkt so, ja, war jetzt offenbart aber wirklich seine Mathematikschwächen, oder? So, also, ich war übrigens gut in Mathe in der Schule, ich wollte es nur gesagt haben. Was ist klein und was ist eigentlich groß vor Gott? Ich habe euch dafür ein Bild mitgebracht. Ihr wisst ja, wir sind ja Grazer. Die G-Klasse ist ja unser Auto in Graz, wird ja produziert da bei Magna. Wenn wir jetzt vor einer Tür stehen vor einer Tür, die verschlossen ist, ein Tor, das verschlossen ist. Und du hast die Möglichkeit, du hast dann richtig einen netten Mercedes G-Klasse oder eben einen Schlüssel. Ich würde mal so sagen, man könnte probieren, mit beiden die Tür aufmachen, oder? Man könnte sich ins Auto reinsetzen und mal zurückfahren, gescheit Anlauf nehmen, schauen, ob es sich ausgeht, ob die Tür vielleicht schwach genug ist. Wäre eine Möglichkeit. Die Frage ist, was ist die beste Möglichkeit? In dem Fall liegt es auf der Hand, dass man vielleicht einmal den Schlüssel probieren wird. Und genau so würde ich sagen, ist es ganz oft mit dem, wie wir begabt sind, mit dem, wie wir Fähigkeiten kriegen von Gott. Es macht eigentlich überhaupt keinen Sinn, uns untereinander zu vergleichen und zu sagen, 5 ist mehr als 2, ist mehr als 1, ist mehr als 3, ist größer als was auch immer. Sondern es geht darum, dass jeder das kriegt hat, was unserem Auftrag und unserer Funktion entspricht. Das heißt, das Sinnloseste auf der Welt überhaupt ist, das zu vergleichen, weil alles eine spezielle Funktion hat. Zum Beispiel kann ich euch erzählen von einem Schlüssel in meinem Leben. Ich war mal auf einem Jugendcamp und da ist ein Mann zu mir gekommen, der hat ein prophetisches Wort von Gott gekriegt und hat gesagt, er hat das Gefühl, er soll mir das sagen, dass Gott mir das in mein Leben reinspricht. Und es war so ein kleiner Schlüssel, eine kleine Sache, die dieser Mann geschenkt gekriegt hat, die er weitergegeben hat, die für mich so viel verändert hat und voll viele Türen aufgemacht hat in meinem Leben, wo ganz viel losgegangen ist, wo ich mich richtig geöffnet habe und gesagt habe, Jesus, wenn du wirklich echt bist, wenn du so Interesse an meinem Leben hast, wenn du mich so gut kennst, dann will ich mein Leben dir öffnen, dass du reinkommst. Und das war dieser kleine Schlüssel. Vielleicht hat der Mann gedacht, er hat nicht viel. Ich weiß auch gar nicht, was der jetzt so macht, aber Gott hat ihn verwendet, dass in meinem Leben eine Tür aufgegangen ist. Und das ist das, was ich mir so wünsche, dass wir wirklich glauben, dass egal wie groß oder klein das ist, was wir haben, dass Gott uns das gegeben hat, weil es eine Funktion hat, weil es einen Zweck hat und weil es einen Sinn hat und weil es einen Unterschied macht, ob wir das, was wir haben, verwenden oder nicht. Zusätzlich zu dem, wenn wir vielleicht die Zahlen sehen, 5, 2, 1, fragt man sich, ist nicht unfair. Aus Lukas 12, 48 lesen wir, um das auch zu relativieren, denn wem viel gegeben ist, dem wird man viel suchen und wem viel anvertraut ist, von dem wird man desto mehr fordern. Also wir dürfen wissen, dass Gott auch in dem gerecht ist, dass er jedem entsprechend dem, was er ihm gegeben hat, auch dann fragen wird oder zur Rechenschaft ziehen wird. Also wir haben das, was klein und groß ist, ist teilweise aus unserer Perspektive klar, aber aus Gottes Perspektive gar nicht so, weil es um die Funktion geht von dem, was wir gekriegt haben. Dann im zweiten Schritt, wichtig, kleine Anfänge bringen große Dinge in Bewegung. Kleine Anfänge bringen große Dinge in Bewegung. Wir sehen das so oft in der Bibel, dass das Geben von einem kleinen Brot, von einem kleinen Fisch richtig was bewirkt. Wir sehen, dass eine kleine Steinschleuder in der Hand von einem kleinen Hirtenjungen richtig was bewirkt. Wir sehen, dass das einfach nicht ganz in unserer Logik manchmal ist. Und in Zachariah 4,10 heißt Folgendes, und zwar: Denn wer hat den Tag der geringen Anfänge verachtet? Die werden doch mit Freuden sehen den Schlussstein in Zerubabels Hand. Also so die Ableitung, wir sollen den Tag des geringen Anfangs nicht verachten. Und schaut es noch so klein aus, ist noch so ein kleiner Schritt, ist es noch so winzig gesehen aus unserer Perspektive, lasst uns das nicht verachten, weil wir wissen nicht, was Gott noch daraus machen wird und was das noch in Bewegung bringen kann. Ich kann zum Beispiel nur von mir selber sagen, ich habe angefangen in meiner Gemeinde, wo ich aufgewachsen bin, mit Kinderstunde. In der Kinderstunde Kindern davon zu erzählen, Gleichnisse zu erzählen, Geschichten von Jesus zu erzählen. Ich habe dann angefangen, wie ich ca. 15 war, habe ich einen Jugendleiter gehabt, der mich wirklich regelmäßig predigen hat lassen vor Leuten. Und ich merke einfach, dass es irgendwo klein angefangen hat und jetzt stehe ich doch vor ein paar Leute vor euch da jetzt. Und das hat alles eine Geschichte. Das ist nicht von heute auf morgen passiert. Das ist alles ein Prozess gewesen, der dahinter steckt, den man halt oft nicht sieht, wenn man nur von außen drauf schaut. Und ein Lied, das mich da gerade begleitet, ist genau das richtig in Worte packt, spannend in Worte packt. Das war gerade mein Ohrwurm die letzten Tage. Ist folgendes Lied, das ist von Elevation Rhythm und da kommt folgende Textzeile vor und da steht drinnen: If you believe for a little today, you believe for a lot tomorrow. Ich habe sogar im Rhythmus gesagt, cool, oder? Also das ist so, diese Aussage, wenn du heute einfach ein kleines bisschen glaubst, dann wirst du morgen für schon mehr glauben können. Wenn du heute das, was du gekriegt hast, wenn du das, was Gott dir gegeben hat, verwendest, wenn du den Glauben, den du hast, auch aktiv werden lässt, dann wird es größer werden und wird es wachsen und es wird mehr werden. Du wirst morgen mehr haben. Vertrau Gott ihm heute mit dem, was du hast, dass er versorgen wird, dass das, was du gekriegt hast, genug ist, um das zu tun, was er dir aufgetragen hat. Und du wirst sehen, dass Gott es nimmt und was daraus macht. Sei standhaft, bleib dran, komm, show up, sagt man auf Englisch so gut. Und du wirst sehen, dass Veränderung passiert, aber nicht über Nacht, sondern sich das anbahnt. Und immer mehr und mehr kleine Sachen sich dann auf einmal anhäufen zu was Großem. Keine große positive Veränderung auf dieser Welt ist bis jetzt von heute auf morgen einfach so passiert. Keine Erweckung ist von heute auf morgen so passiert. Kein Aufbruch, kein Sieg, sondern alles hat eine Geschichte. Alles hat eine Geschichte und hat ganz viele kleine Entscheidungen, kleine gute Gewohnheiten, die sich anhäufen, die zu wirklicher Veränderung führen. Also verachtet nicht die kleinen Anfänge, sondern lasst uns glauben, dass das Wenige, was Gott uns gegeben hat, wenn wir es ihm heute verwenden, Auswirkungen haben wird. Und dann das Ziel von dem Ganzen. Das Ziel von dem Ganzen. Jetzt hat der eine 5 gekriegt, der andere 2, der andere 1. Macht Gott jetzt am Ende Rechnung und sagt, ah super, da sind jetzt 10 rausgekommen, da drüben, da haben wir 4 und da haben wir nur 1, okay. 10 ist mehr als das und ist mehr als das. Nein, Gott rechnet das nicht auf und schaut nicht, was dann die Menge ist, die rauskommt. Er schaut nicht, was eigentlich jetzt produktiv dabei rausgeschaut hat, unterm Strich, sondern was er macht. Das Ziel ist nicht Produktivität, sondern das Ziel ist eben die Treue meinem persönlichen Auftrag gegenüber. Eben wie ich vorher schon gesagt habe, habe ich mit dem, was Gott mir gegeben hat, was gemacht oder nicht? Habe ich mit dem wenigen, was Gott mir gegeben hat, was gemacht oder nicht? Eine Geschichte, die mich mal richtig beschäftigt hat und die ich uns heute mit reinnehmen will, ist von folgendem Mann auf dem Bild. Der heißt Frank Jenner, falls dem wer was sagt. Und dieser Mann hat eine spannende Geschichte. Und zwar, er ist ein sehr schwer erziehbarer Schüler gewesen. Er war wirklich ein bisschen verhaltensauffällig. Was man früher gemacht hat, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Die haben den einfach auf ein Schiff geschickt, dass er weg ist. Dann war er auf dem Schiff und hat sich verpflichten lassen als Matrose. War da dann jahrelang auf dem Schiff, ist spielsüchtig geworden und hat halt so dahin gelebt und ist in Sydney Christen über den Weg gelaufen, die zum Gebetsmeeting gegangen sind. Und er hat sich vorher lustig gemacht über sie und hat ihnen gesagt, um was es ihm geht und hat ihnen die Würfel gezeigt und schau, das ist das, was mir wichtig ist im Leben. Und dann haben sie gesagt, cool, wir zeigen dir, was uns wichtig ist im Leben, kommst mit. Ist er mitgegangen zum Gebetsmeeting und ist da reinkommen und hat irgendwie vom Evangelium gehört und war so überführt von dem, dass er ein Sünder ist, der die Gnade von Jesus braucht. Es hat ihn so erschüttert, dass er an dem Abend sein Leben Jesus gegeben hat und gesagt hat, Jesus, ich will für dich leben, sei du mein Retter und Erlöser. Und zu dem Zeitpunkt war er 37 Jahre alt. 37 Jahre alt. Und er hat angefangen und gesagt, hey, ich will jetzt von Jesus weitererzählen. Ich will Leuten von Jesus weitererzählen. So, und er hat das nicht so recht viel besser gewusst und hat dann halt angefangen, dass er einfach auf der Straße in der Nähe vom Hafen Leute angeredet hat mit folgender Frage, und die ist bis heute legendär historisch, und zwar, er hat immer Folgendes gefragt. Er hat immer gefragt, entschuldigen Sie bitte, darf ich Sie was fragen? Wenn Sie heute sterben würden, wenn Sie in den nächsten 24 Stunden sterben würden, wo wären Sie dann? Wären Sie dann in der Himmel oder in der Hölle? Das war seine Frage. Und die hat er Leute regelmäßig gefragt in der George Street. Und man musste das ein bisschen einordnen, so circa um 45 herum, generell die 40er Jahre, 50er Jahre dann, waren extrem viele Soldaten und Matrosen in Sydney untergebracht. Und er hat ganz vielen jungen Leuten über den Weg gelaufen und hat sie immer diese Frage gestellt: Entschuldigen Sie bitte, wenn Sie in den nächsten 24 Stunden sterben, wären Sie dann im Himmel oder in der Hölle? Die Frage hat er immer gestellt und heute würde man sagen, ja, vielleicht gibt es bessere Fragen, vielleicht gibt es Fragen, die weniger in your face sind oder vielleicht gibt es Fragen, die ein bisschen liebevoller sind oder was auch immer man fragen könnte. Ist eigentlich komplett egal, weil dieser Mann hat für 28 Jahre an den 100.000 Menschen diese Frage gestellt. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Das ist tätige Treue in Person, oder? Das ist tätige Treue sichtbar vor uns. Und es gibt dann einen anderen Mann, der Francis Dixon, der ist ein Pastor in England gewesen, in Bournemouth, und der hat dort eine Jugendveranstaltung gehabt und hat dort von diesem Mann erzählt, der halt immer diese Geschichte, also der immer diese Frage auf der Straße stellt. Und irgendwie sind es drauf gekommen, dass in dem Saal zwei Leute waren, die ehemalige Matrosen waren, die diesen Mann gekannt haben und gesagt haben, hey, den kenne ich, denn wie ich damals Soldat war, Sydney, bin ich dem über den Weg gelaufen. Und dann war der so fasziniert, der Prediger von dem, dass da zwei Leute in England sitzen, die den gleichen Typen kennen, dass sich der auf den Weg gemacht hat. Und er hat immer wieder, wenn er unterwegs war, diese Geschichte von diesem Jenner erzählt, dass der diese Frage gestellt hat und so treu war, immer einfach diese Frage zu stellen. Und nach der Reihe auf der ganzen Welt sind immer wieder bei Veranstaltungen Leute aufgestanden und haben gesagt, hey, ich bin auch einer von denen. Ich bin zum Glauben gekommen wegen der Frage damals. Ich war voll am Weg da, gerade zurück von der Schlacht und dann war diese Frage und ich habe irgendwie, mich hat es nicht loslassen. Und dann auf jeden Fall kommt man drauf, dass extrem viele Leute mit durch diese Frage einfach ins Denken gekommen sind und dann alleine die Entscheidung gefasst haben, dass sie Jesus nachfolgen wollen. Spannend ist aber dann, dass dieser Dixon diesen Jenner aufgesucht hat und der war dann mittlerweile schon über 50 Jahre alt, hat es zu dem Zeitpunkt schon an die 16, 17 Jahre lang gemacht, dass er Tag ein, Tag aus mindestens 10 Leute diese Frage gestellt hat. Und er begegnet diesem Mann und sagt ihm, hey, weißt du eigentlich, dass wir in England einen Haufen Leute haben, die zum Glauben kommen sind? Und der Mann hat zu weinen angefangen und hat gesagt, er hat in seinem ganzen Leben noch nie von irgendwem gehört, der wirklich Christ worden ist durch die Frage. Der hat das noch nie mitgekriegt, dass wer Christ worden ist und Christ geblieben ist. Müsst ihr euch vorstellen. Der hat das für 16, 17 Jahre durchgehend gemacht, war schon über 50 und hat nie davon was gesehen. Und in der Zwischenzeit sind auf der ganzen Welt Leute gewesen, die Christen geworden sind, wegen diesem Mann. Das ist das, was es bedeutet, ein treuer Diener zu sein. Jenner selber hat Folgendes gesagt, genau im Einklang mit unserem Text, ich möchte nur, dass der Herr zu mir sagt, recht so, du treuer und tüchtiger Knecht oder eben auch Diener. Das ist die Frage, was machen wir mit dem Wenigen, was Gott uns gibt? Sind wir tätig und treu mit dem, was Gott uns gibt? Wir starten noch in einen letzten Punkt. Also der erste Punkt war beschenkt und beauftragt vom großzügigen Geber. Das zweite, von Treue im Kleinen und ewiger Freude, an der wir Anteil haben dürfen. Und der dritte Teil heißt, ohne Furcht und Misstrauen und untätiger Isolation. Also ohne Furcht, Misstrauen und untätiger Isolation. Die Frage, die man vielleicht hat, wenn man den Text liest, ist, warum ist der Herr jetzt so streng mit dem einen? Da gibt es den einen Diener und der hat das eine Talent, diesen einen Sack Gold, hat er halt vergraben. Und es heißt da im Text, dass er gesagt hat, ich wusste, dass du ein harter Mann bist und du erntest, wo du nicht gesät hast, du sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Deshalb hatte ich Angst und vergrub dein Talent in der Erde. Hier hast du zurück, was dir gehört. Warum ist Gott jetzt so streng mit dem da? Da gibt es ein paar richtig spannende Sachen, die wir uns anschauen können. Das Erste, es geht da ganz viel um das Gottesbild, das dieser Mann hat und um das, ob er das Evangelium eigentlich verstanden hat und Gnade wirklich verstanden hat und das, wie Jesus ist in seinem Wesen. Eben zuerst das Gottesbild von ihm. Das Gottesbild von diesem Mann scheint absolut verzerrt zu sein. Es scheint, als würde es einfach so ein bisschen getwistet sein, als würde er nicht so ganz sehen, wie Gott wirklich ist, sondern als hätte er Furcht und Misstrauen Gott gegenüber. Richtig spannend ist, dass in dem Text ja zweimal das vorkommt. Er sagt, ich wusste, dass du ein harter Mann bist, sagt der Mann, Gott oder ja, der Herr, Jesus als Symbol begegnet ihm und sagt ihm, gab ihm zur Antwort, du hast also gewusst, dass ich ernte. Und diese zwei Wörter für wissen sind unterschiedliche Wörter an der Stelle. Und das ist interessant anzuschauen, warum. Das erste Wort, wo der Mann sagt, ich habe gewusst, dass du ein harter Mann bist, das Wort bedeutet so viel wie, ich habe von meiner Erfahrung, ich weiß von meiner Erfahrung, dass das so ist. Du bist ein harter Mann. Du bist jemand, der fordert und nimmt und irgendwie alles, was Gott tut, ist irgendwie das zu verlangen. Und jetzt sind wir quitt, so ein bisschen. Da hast du wieder dein Geld. Da hast du es. Ich habe es gekriegt, das gebe ich dir zurück und das war's. Das passt jetzt. Was ist das Problem an dem? Tozer hat einmal gesagt, Zitat, what comes into our minds when we think about God is the most important thing about us. Also what comes into our minds when we think about God is the most important thing about us. Also was in unseren Sinn kommt, wenn wir an Gott denken oder über Gott denken, ist das Wichtigste an uns. In anderen Worten, das, was unser Gottesbild ist, ist extrem zentral für das, wie wir leben, für das, wie wir als Christen und als Nichtchristen, egal ob du jetzt Jesus kennst oder nicht. Ich glaube, dass wir auch als Christen ein Gottesbild haben können, das verzerrt ist. Und ich glaube, dass viele Leute, die Gott nicht kennen, vor allem ihn deswegen nicht kennen, weil sie nie ein Bild von ihm, wie er wirklich ist, gekriegt haben oder gesehen haben. Dieser Mann, dieser dritte Diener, geht völlig am Ziel vorbei, weil das, was er macht, ist überhaupt nicht sehen, dass Gott ihn eigentlich teilhaben lassen wollte an seiner Schönheit, dass er ihm wirklich Leben geben wollte, dass in Jesus Segnungen sind. Und stattdessen haltet er fest und nimmt das Ding, vergrabt es, schaut irgendwie, dass er da das irgendwie bewahrt oder so. Und hat irgendwie so den Ansatz, Hauptsache ich mache nichts Falsches damit, oder? Und da hat er einen sehr zentralen Punkt missverstanden. Und zwar als Christen, wir haben ja zwei grundsätzliche Arten von Zielverfehlung. Man kann sein Ziel verfehlen, indem man was Falsches macht. Man kann aber auch sein Ziel verfehlen, indem man gar nichts macht, genau. Das sind die zwei Arten. Und wir sehen in dieser Stelle, dass diese Art von bösem Verhalten eigentlich, das ist, dass er eben gar nichts macht. Ähnlich wie zum Beispiel der Pharisäer am Weg nach Jericho beim Samariter, aber beim herzigen Samariter bei dem Gleichnis, wie er vorbeigeht bei dem zusammengeschlagenen Mann. Ähnlich wie diese Unterlassung von Hilfe, an wem vorbeizugehen, der komplett verletzt am Boden liegt, dieses Nicht-Eingreifen ist genauso was komplett am Ziel vorbeigeht. Gottes anvertrautes Geschenk nicht zu verwenden, ist völlige Zielverfehlung. Das, was wir anvertraut gekriegt haben, zu multiplizieren, ist nicht optional. Also das, was Gott uns gegeben hat, nicht zu verwenden, ist nicht optional, sondern es zeigt eigentlich nur, dass man nicht wirklich die Natur von Geschenk verstanden hat. Wenn wir das Geschenk wirklich verstanden haben, wenn wir Gnade wirklich verstanden haben, wenn wir wirklich begriffen haben in unserem Inneren, wie sehr Gott uns liebt, wenn Gnade, die Schwere dieser Gnade uns bewusst wird und uns ergreift und verändert, dann können wir nicht anders, als wirklich Gott zurückzugeben und eigentlich ihm gleich zu werden, indem wir eigentlich uns selber, so wie Jesus sich verschenkt hat, wie wir jetzt zu Ostern auch gefeiert haben, sich selber gegeben hat, ihm in dem ähnlich zu werden und zu sagen, wir wollen auch dienen. Wir wollen auch das, was wir gekriegt haben, ihm geben. Epheser 5, 1-2 heißt, so ahmt nun Gott nach als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer, Gott zu einem lieblichen Geruch. Also wir sollen Gott nachahmen, in dem, wie er sich selber gegeben hat in Jesus. Das Erste, nicht voller Furcht und irgendwie misstrauisch, untätig, isoliert zu sein, sondern wirklich zu sagen, ich will Gott sehen, ich will ihn kennen und ihm ähnlich sein, in seinem liebevollen Dienen eigentlich. Und das Zweite ist, was wir auch sehen in dem Text, was macht der Mann? Er nimmt das Talent, diesen Goldbeutel, und versteckt ihn, grabt ein Loch und haut den da rein und macht es zu. Und was ist mit dem Goldbeutel? Er ist isoliert von der Welt, oder? Er ist isoliert von allem rundherum und damit auch untätig im Jetzt. Ich lese gerade ein Buch von Andy Crouch, das heißt Culture Making, und da schreibt er folgendes. Es gibt vier Arten, wie wir als Christen und generell Menschen mit Kultur umgehen. Mit dem, was um uns herum ist, mit dem Leben, das einfach um uns herum ist, mit der Gesellschaft. Das erste ist, wir können uns isolieren und wir können einfach nur verdammen. Wir sitzen irgendwo in einem Keller herum und reden drüber, was alles Böse in der Welt ist. Wir verurteilen, was da draußen los ist. Das zweite ist, wir sitzen da und wir sind super analytisch und wir bewerten einfach nur alles. Das ist aber immer noch was extrem Passives. Das dritte ist, wir kopieren einfach das, was draußen ist. Und das vierte ist, wir konsumieren einfach nur, was da so ist um uns herum und werden dadurch manipuliert. Und er schlägt eigentlich einen anderen Weg vor, den ich auch vorschlagen würde, und zwar, wir haben Talente bekommen von unserem Herrn, die wir aktiv in die Welt reingeben dürfen. Wir dürfen Neues kreieren, wir dürfen Neues schaffen, wir dürfen Neues kultivieren. Wir sind eigentlich nichts anderes als Gärtner und Künstler, die da rausgehen und was schaffen in der Welt, in der wir sind. Wenn wir verwenden, was Gott uns gegeben hat, wenn wir das, was er uns gegeben hat, nehmen und es geben und dadurch es verdoppelt wird. Indem wir die Gnade, die Gott uns gegeben hat, geben, verdoppelt sich das eigentlich. Und genau in all dem begegnen wir Jesus selber. Ich will damit mit einem Text aufhören, der uns genau das nochmal reinnimmt. Im Geben begegnen wir Jesus selber. In dem, wo wir das Wenige, was wir haben, geben, begegnen wir Jesus. Ich lese dafür aus Matthäus 25, 35, 36 und nachher noch 40, 45. Da steht Folgendes. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben, sagt Jesus an Leute, die ihm nachfolgen. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder, ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt euch um mich gekümmert. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Und dann 40. Was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und 45. Was ihr einem dieser geringsten nicht getan habt, haben wir das wieder, das habt ihr mir auch nicht getan. Also dort, wo wir nicht isolieren, was wir gekriegt haben, dort, wo wir nicht irgendwie Angst vor Gott haben und ganz ein verzerrtes Bild von ihm, sondern das, was er uns gegeben hat, in seiner Güte verwenden, dort begegnen wir auch Jesus. Dort begegnen wir ihm selber und dort machen wir es eigentlich für ihn selber. Dort, wo wir Dinge für ihn machen, dort haben sie auch wirklich Ewigkeitswert und dort wird diese tätige Treue zu was Ewigen, zu einer ewigen Freude. Ihr dürft aufstehen, ich werde mit uns gemeinsam beten und mein Anliegen ist wirklich, dass du dort, wo du gerade selber bist, dir Zeit nimmst, dein ganzes Leben Jesus zu geben. Egal wie weit du weg bist von ihm, wenn du das Gefühl hast, du bist richtig weit weg von Jesus, dann bist du jetzt eingeladen zu sagen, Jesus, ich will nicht so ein komisches Bild von dir haben, sondern ich will dich sehen, wie du wirklich selber bist und ich will dir begegnen. Ich will wirklich dein Diener werden. Wenn du aber jemand bist, der vielleicht einfach so herumschaut, was die anderen machen, dann will ich dich mit der Predigt wirklich ermutigen und auch während der Zeit jetzt im Gebet ermutigen, dass du Gott alles hingibst und sagst, Jesus, nimm mich, wie ich bin und zeig mir, was du mir gegeben hast, damit ich einfach den Auftrag ausführen kann, den du mir gegeben hast. Und was ich mir für alle von uns wünsche, ist einfach, dass wir immer wieder neu überwältigt werden mit einem Blick von dem, wie gut Jesus ist, wie groß Gott ist, wie großzügig er ist, wie gewaltig er uns beschenkt. Und ich bete noch zum Schluss. Jesus, danke, dass du da bist. Danke, dass du in unser Leben reinredest. Danke, dass du durch dieses Gleichnis in unser Leben reinsprechen willst. Wir wollen echt Leute sein, die sich beweisen, als Leute, die treu sind, die tätig sind, die nicht einfach nur das, was wir haben, verstecken und nichts damit machen, sondern wir wollen echt unser ganzes Leben dir hingeben, Jesus, dass du das verwendest, was wir haben. Dort, wo wir leben, dort, wo wir sind, in unserem Alltag, aus deiner Liebe zu dir, Jesus. Ich bitte echt, dass wir voll sehen, wie sehr du uns persönlich beschenkt hast, wie sehr du uns Talente gegeben hast, eine Fülle von Dingen, Jesus, die wir zu deiner Ehre verwenden dürfen. bete ich, dass du uns genau dort, wo wir das Gefühl haben, dass wir zu wenig sind, in unserer Schwachheit begegnest und echt klar machst, so, indem wir einfach loslassen, indem wir das Wenige geben, was wir haben, da multiplizierst du und da füllst du, Jesus, da wird es mehr und da begegnen wir dir, Jesus. Wir wollen echt unser Leben dir hingeben und ganz neu widmen. Sei du echt unser König, sei du unser Herr. Sei du der, für den wir leben und unsere Talente einsetzen, Jesus. Amen.